Cloud oder Hardware?
Nein, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht.
Ich bin ein Hardwareiker von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
Herzlich willkommen zur 65. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen «Proton verlässt die Schweiz», zugenagelte Hardware- und Open-Source-Betriebssysteme und was macht eigentlich der EDÖB? Wir nehmen am Dienstag, 29. Juli 2025 auf. Ich bin Kire.
Mein Name ist Jörg.
Und ich bin der Sven.
Tja, und ich darf gleich ins erste Thema übergehen. Proton verlässt die Schweiz. Die Aussage, vielleicht ist es ein Fragezeichen, aber mehr als eine Drohung, die schon auch früher mal ausgesprochen wurde. Proton, für die, die das nicht wissen, ist eine Schweizer Firma, angesiedelt im Kanton Genf. Sie hat rund 500 Mitarbeiter, davon etwa 100 in der Schweiz, ist 2014 gegründet worden und mit einem ganz klaren Geschäftsmodell, nämlich die Privatsphäre. Anbieten, hat, im Angebot hat sie verschiedene Produkte, das bekannteste ist Proton Mail, es gibt aber auch einen Drive, also Cloud-Speicher, VPN, einen Passwortmanager und seit neuestem auch eine KI genannte Namen Lumo. Und wie gesagt, das Geschäftsmodell ist die Privatsphäre, das heißt, sie versprechen ihren Kunden die maximale Privatsphäre und insbesondere heißt das für sie auch, wir speichern nur das Minimum an Daten über unsere Kunden, das auch irgendwie nur geht. Das klingt gut. Jetzt das Problem eines solchen Geschäftsmodells ist, man hat irgendwo einen Standort in einem Land, jetzt, das wäre hier Genf, also die Schweiz, und hat natürlich dort die jeweiligen Gesetzgebungen einzuhalten. Das heißt also, was eine solche Firma, die auf Privatsphäre sitzt, genau anbieten kann, hängt stark davon ab, wo sie ihren Geschäftssitz hat. Und hier ist nun das Problem. Wir haben über das Thema, nämlich über das Gesetz über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs schon öfters gesprochen. Und jetzt geht es genauer gesagt um die Verordnung, das sogenannte FÜPF. Eine Verordnung, das ist eine Detaillierung des Gesetzestexts, der auf Stufe der Exekutive, der Verwaltung stattfindet. Also auf nationaler Stufe heißt das der Bundesrat. Und der Bundesrat hat jetzt in dieser neuesten Revision dieser Verordnung ein paar Dinge eingebaut, die sehr vielen Leuten und insbesondere auch Proton überhaupt nicht gefällt. Es geht nämlich darum, wie bei Strafverfahren solche Firmen, die Dienste anbieten, die Strafverfolgung unterstützen müssen. Insbesondere geht es da um Telekommunikationsdienstleister, also zum Beispiel die Swisscom. Es geht aber auch um Anbieter von VPN, E-Mail, Cloud, Voice-over-IP etc. Und dazu gehören zum Beispiel WhatsApp, Streamer oder eben Proton, das heute im Zentrum dieses ersten Teils steht. Jetzt macht der Bund hier ein bisschen eine Abstufung. Es gibt so drei Gruppen, die je nach Nutzerzahl und Umsatz ein bisschen stärker oder weniger stark herangenommen werden. Zum Beispiel ist in der Verordnung geregelt, dass wenn man mehr als 5000 Nutzerinnen hat, zum Beispiel die IP-Adresse speichern muss, um diese identifizieren zu können. Und ab 1 Million Nutzer geht es auch darum, Randdaten zu speichern, die Geolokalisierung der Kunden ermöglichen. Und das hat implizit den Anspruch, dass das für 6 Monate gemacht werden muss. Und das werden wir hier im Podcast oder auch sonst jeweils unter dem Stichwort Vorratsdatenspeicherung. Und das ist das Problem für Proton, Vorratsspeicherung. Wenn Sie natürlich das Geschäftsmodell haben, Sie wollen das technische Minimum an Daten speichern über die Kunden, das überhaupt nötig ist. Und eine Vorratsspeicherung ist genau das gegenteilige Ansatz. Das heißt, Sie wären mit dieser Revision gezwungen, viel mehr Daten zu speichern über Ihre Kunden als bisher.
Also der Punkt ist sogar noch im Detail. Teil oder noch verschärfend kommt hinzu, du hast erzählt, dass sie die IP-Adresse speichern müssen ab 5000 Nutzerinnen. Es ist sogar noch verschärft, dass sie wirklich eine Identifizierung vornehmen müssen. Das muss jetzt dann nicht unbedingt heißen, dass sie eine Ausweiskopie haben müssen, aber mindestens irgendwie eine Telefonnummer, wo ja dann auch wieder eine Ausweiskopie dahinter steckt, werden sie machen müssen. Und das ist ja dann eigentlich das Krasse. Und das ist dann eigentlich fast noch mehr oder noch schlimmer, wenn sie die Vorratsdatenspeicherung, wo sie die Daten aufbewahren müssen, die die halt in der Randkommunikation vorkommt, sondern sie wissen dann auch noch verknüpft tatsächlich, welches Individuum, welche Person wirklich damit verknüpft ist und machen dann natürlich eine viel persönlichere Speicherung dieser Daten.
Herzlichen Dank für diese Präzisierung, Kire. Das Ganze ist natürlich schon etwas Kompliziertes und es ist auch schwierig, das einfach zusammenzufassen. Also das ist das, was der Bund will, weil er sieht hier ein neues Tool, um eben Strafverfahren effizienter, besser durchführen zu können, mehr Fälle aufzuklären etc. Wie üblich hat er dabei auch für Revisionen von Verordnungen eine Vernehmlassung durchgeführt. Die Kantone sind auf der Seite des Bundes, also zumindest die, die geantwortet haben, ist auf eine Art und Weise nachvollziehbar. Sie sind in einer ähnlichen Position wie der Bund. Sie haben Strafverfolgungsbehörden, sie haben Gerichte, die natürlich gerne möglichst viel Daten haben, um Fälle bearbeiten zu können. Und andererseits müssen wir auch sagen, wahrscheinlich die kleineren Kantone haben auch nicht wirklich einen Einblick in dieses Business. Und dann ist eigentlich der Default, hey, wenn der Bund hier einen wohlklingenden Vorschlag macht, dann ist ja, wieso sollten wir hier dagegen sein? Wenn wir aber die anderen Vernehmlassungsteilnehmer anschauen, also insbesondere Verbände, aber auch die Parteien, sieht das komplett anders aus. Alle Parteien, die geantwortet haben, haben sich dagegen ausgesprochen, sehen hier eine Verstärkung des Überwachungsstaates, eben sei es die Vorratsdatenspeicherung, diese Identifizierung, und sind hier ganz klar dagegen. Noch stärker ist es bei den Verbänden, also alle praktisch technisch avisierten Verbände, inklusive die DigiGES, die sich hier mitgemacht haben bei der Vernehmlassung, haben sich ganz klar dagegen geäußert. Also wir haben hier ein klar gespaltenes Bild bei den Vernehmlassungen, mal nicht politisch gespalten, sondern mehr von der Funktion, die wir innerhalb des Staates haben oder eben nicht. Ist man der Vertreter der Exekutive oder mehr der Legislative und der Wirtschaft? Eben das Problem für Proton ist jetzt, wenn diese Verordnung so umgesetzt wird, wie sich der Bund das wünscht, dann ist ihr Geschäftsmodell in der Schweiz quasi dahin. Sie sagten sogar, das Zitat von Andy Yen, dem CEO von Proton, sollte dieses Projekt verabschiedet werden, wären die von Proton in der Schweiz angebotenen Dienste weniger privat als die von Google in der Schweiz. Und das ist doch eine recht deutliche Aussage. Was Proton jetzt aber auch gesagt hat, und das ist eigentlich der Grund, warum wir hier darüber sprechen, die Revision ist noch nicht abgeschlossen. Also es besteht immer noch Möglichkeiten, hier den Bund zu einem Besseren zu belehren. Aber für Proton ist einfach die Zeitschiene zu weit fortgeschritten. Sie müssen als Unternehmen natürlich auch ihre Unternehmensentwicklung im Auge haben, ihre Wachstumsstrategie oder was auch immer. Man kann als Unternehmen nicht einfach Investitionen in die Zukunft beliebig in die Zukunft verschieben. Und Sie haben jetzt die klare Aussage gemacht, in nächster Zeit wird in der Schweiz kein Geld mehr investiert, also keine Dienstleistungen und Standorte mehr ausgebaut. Wollen aber nach wie vor investieren, aber halt im Ausland. Insbesondere in den nächsten Jahren rund 100 Millionen Franken geplant, aber das jetzt halt nicht mehr in Genf, sondern primär in Deutschland, also im EU-Raum selber, oder in Norwegen, das zwar nicht in der EU ist, aber ein EFTA-Staat ist. Aber das ist doch eine klare Ansage zum Technikstandort Schweiz. Also Genf wollen Sie schließen oder sind schon daran, die Rechenzentren zu leeren, ihre Rechenkapazität zu verschieben? Ich meine, die Schweiz gilt ein bisschen als Hightech-Standort, als Vertrauensstandort. Und jetzt gefährden wir das? Oder wie seht ihr das?
Ja, das ist schon genauso. Jetzt vielleicht auch noch im Beispiel mit Proton muss man natürlich auch noch sagen, das Ganze hat ja ein langes Vorspiel. Das wurde ja unmittelbar mit der Einführung der Revision des BÜVs, Größenordnung 2017, 2018, irgendwie um diesen Dreh rum. Da gab es ja schon dieses Merkblatt, die der Dienst übt, also die Überwachungsbehörde, die zuständig ist für die Umsetzung des Gesetzes, hat ja eine solche eigene Definition veröffentlicht, was eigentlich in der Konsequenz eine ähnliche Tragweite gehabt hat wie jetzt die jetzige Revision. Und das war ja nur ein Merkblatt, das der Dienst öfter verfasst hat. Und auf Basis von diesem gab es ja dann Verfügungen zuhanden von Threema, zuhanden von Proton, und das wurde ja dann weggeklagt. Und das war ja dann ein langjähriges Verfahren, und schon da hatte ich dann abgezeichnet, dass jetzt die Behörde in dem Sinne eine Niederlage eingefahren haben, und dennoch haben sie an der Absicht, die Schrauben hier anzuziehen, festgehalten und jetzt das Ganze eigentlich in eine Verordnung gepackt. Und da sieht man natürlich jetzt auch aus der Perspektive von Proton, dass sie sehen, hey, irgendwie die Schlinge zieht sich nach und nach zu. Wir werden tatsächlich unser Geschäftsmodell so nicht mehr weiterführen können. Das ist die Absicht der Behörden, hier einen Riegel zu schieben, respektive eben diese Identifizierungspflichten unter anderem einzufügen, wo dann eben das Geschäftsmodell nicht mehr so umgesetzt werden kann. Und in dem Moment ist natürlich wie klar, dass entsprechende Unternehmen dann eigentlich gar keine andere Wahl haben, außer entweder ihr USP, also ihre datenschutzfreundliche Applikation umzubauen und das aufzugeben, oder halt eben ins Ausland abzuziehen. Und von daher ist das ganz klar so. Also man kann es sagen, aus der staatlichen Perspektive, wir sägen tatsächlich gerade an diesem Ast, den wir sehr stark ausgebaut haben. Wir haben sehr viele Rechenzentren in der Schweiz. Wir loben uns auch etwas zu Unrecht, dass wir einen guten Datenschutz hätten und dass wir einen guten Datenstandort sind. Und jetzt eigentlich mit dieser Verordnung, mit dieser Absicht und auch mit diesem Weg, der hier aufgezeichnet wird und gegangen und beschritten wird, dass wir eben das ganz fundamental in Frage stellen und eigentlich die Weichen in eine sehr schlechte Richtung stellen und dann eben eigentlich halt Unternehmen wie Proton jetzt in diesem Fall, und bei Threema wird es ähnlich sein, die werden auch keine andere Wahl haben, wenn die Verordnung umgesetzt wird, als entweder zu klagen und dann allenfalls auch ins Ausland zu ziehen.
Ja, und das Problem politisch gesehen ist, es ist auf Verordnungsstufe, also ist der direkte Einfluss des Parlaments deutlich geschwächt, obwohl es doch eine weitreichende Folge in Sachen Standort hat. Also es ist irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Ich hoffe, die Parteien haben genügend Aufmerksamkeit auf dem Thema, genügend Ressourcen, um hier noch einzuspringen.
Also das ist sicherlich so. Also das letzte, die Geschichte ist noch nicht durch. Aber was wir halt auch haben, die Absicht ist auf der einen Seite der Behörden klar. Also die wollen diese Richtung vom ausgebauten Überwachungsstaat gehen. Und was die Firmen, gerade wenn sie jetzt 100 Millionen in eine KI-Infrastruktur investieren möchten, nicht gebrauchen können, ist Rechtsunsicherheit. Ja. Und dann gehen sie halt im Zweifelsfall dahin, wo ihre Investition besser aufgehoben ist. Und das ist dann halt irgendwie in Deutschland oder in Norwegen, was jetzt Proton dann entsprechend verlautbart hat.
Und zum Glück haben wir einen Rechtsexperten aus Norwegen hier. Wie siehst du die Situation? Deutschland, Entschuldigung, Sven. Aber Sven würde ja mehr nach Norwegen... Egal. Was ist so deine Einschätzung?
Ich wollte ja auf Norwegisch dir gerade antworten. Also schon, also aus Schweizer Sicht sicherlich bedauerlich, dass so ein Unternehmen, was so nach meiner Wahrnehmung jetzt irgendwie als USP so als Schweizer Unternehmen angesehen wird, obwohl du hast die Zahlen gesagt, bloß 100 Mitarbeiter hier sind von 500, also 20%. Die anderen sind irgendwie offenbar außerhalb der Schweiz ansässig. Also jedenfalls war es ein Unternehmen, was so einen USP Schweizer Sicherheit hatte und damit ja auch geworben hat. Erstaunlich aus meiner Sicht natürlich, dass die nach Deutschland gehen, weil auch Deutschland jetzt ja nicht als Innovationswunderland oder Digitalisierungswunderland bekannt ist, und die EU-Regulierung, da haben wir ja auch oft mal drüber gesprochen, die sind ja auch für viele Unternehmen massiv nervend und anstrengend. Also so eine permanent irgendwie eine neue Regulierung. Auf der anderen Seite könnte es für Proton natürlich trotz dieser, ich sag's mal, schon doch erheblichen Regulierung im Vergleich zur Schweiz natürlich viel mehr Rechtssicherheit bieten. Also dann du bei der EU, dann weißt du wenigstens, was du bekommst. Da erlebst du so eine Überraschung möglicherweise nicht. Da sind die Regulierungen, was jetzt so KI betrifft, was auch Digitalisierung betrifft, höchstwahrscheinlich jetzt erstmal durch. Muss man auch mal feststellen, da ist mittlerweile so viel reguliert worden, dass da jetzt meine Erwartung ist, da kommt jetzt nicht mehr so viel überraschend Neues, vielleicht mal eine Änderung der DSGVO oder der Revision. Also insofern aus der Sicht sicherlich nachvollziehbar. Und die EU hat natürlich massive Förderprogramme, ne? Also sowohl in Deutschland als auch in der EU hast du natürlich massive Förderprogramme, was Digitalisierung, was KI betrifft. strategisch nicht ganz so unklug, den großen Markt anzupeilen, möglicherweise das ein oder andere Förderprogramm mitzunehmen und dann eine relativ hohe Sicherheit zu haben. Aus Schweizer Sicht schade natürlich.
Und du wärst dann auch in diesem größten Single Market gleich noch stärker drin vertreten, je mehr du dort investierst und Mitarbeiter direkt vor Ort hast. Oder es wird auch gewisse Dinge vereinfachen, wenn man von innen her arbeitet.
Ja, und DSGVO ist natürlich kein so schlechter Standard, was den Datenschutz anbelangt. Und auch Deutschland hat keine Vorratsdatenspeicherung. Deutschland hat insbesondere auch keine Vorratsdatenspeicherung, was E-Mail anbelangt, was natürlich bei Proton irgendwie ein zentraler Kern ihres Geschäfts ist. Ja, und auf der anderen Seite sind dann irgendwie 100 Millionen Schweizer Franken in KI investiert, in der Schweiz oder eben nicht in der Schweiz. Ist dann schon auch schade.
Na, die unterliegen ja eh schon der EU-Regulierung. Also letztendlich muss man mal sagen, die sind auf dem EU-Markt, die müssen sich eh an DSGVO halten. Und wenn du dann vor so einer Situation stehst, also ist ja so die Frage, ob jetzt die FIP-Revision da vielleicht so der letzte Tropfen aufs Wasserglas war, ne, wo dann irgendwann überfließt, wo man sagt, hat man keinen Bock mehr drauf. Die wissen, warum es geht. Man muss auch sagen, so jetzt aus deutscher Sicht, also auch da haben die Strafverfolgungsbehörden natürlich Begehrlichkeiten, ne? Also und da alle Jahre wieder wird halt auch die Vorratsdatenspeicherung dort mal wieder durchs Dorf getrieben und bis sie dann kassiert wird. Aber vielleicht haben sie tatsächlich mehr Rechtssicherheit.
Ist euch in dem Zusammenhang Norwegen ein Begriff? Die waren bei mir jetzt nicht auf dem Radar. Ich habe mir überlegt, warum. Es ist europäisch, aber nicht EU, EFTA-Region. Oder Sie lagen jetzt vor allem ja Ihr KI-Modell aus, das eben auch sehr datenschutzfreundlich sein soll. Kann es sein, Norwegen hat ja extrem viel Energie, Wasserkraft etc., dass dort die Strompreise für KI-Modelle vorteilhaft sind. Aber ich hatte bis jetzt Norwegen nicht auf dem Radar.
Ich auch nicht hinsichtlich der Datenschutzgesetzgebung. Aber die werden bestimmt auch irgendwie einen guten Standard haben, nicht... Vielleicht nicht ganz analog der DSGVO. Aber was ist DSGVO?
Ich habe keine, also ich schätze auch ein, dass die einen analogen Standard haben werden im EFTA.
So EFTA-mäßig
das übernommen haben. Mit einem angemessenen Datenschutzniveau müssen die sicherlich, werden die ähnliche.
Aber vielleicht können uns hier irgendwie unsere Hörerinnen und Hörer aushelfen.
Also aber die Idee mit dem Strom finde ich jetzt ja nicht so unnachvollziehbar. Ist ja in Europa gerade ein bisschen schwieriger geworden, was so Energiepreise und so weiter betrifft. So insofern könnte das tatsächlich ein Anlasspunkt sein.
Also Norwegen, das weiß ich, die hat praktisch alles Wasserkraft. Die sind in dem Bereich sehr stark mit all ihren Fjorden. Haben sie da Unmengen zur Verfügung? Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei KI-Modellen, die ja stromhungrig sind, von Vorteil sein kann. Ich glaube, Deutschland ist nicht bekannt für tiefe Energiepreise, oder?
Nein, derzeit nicht.
Derzeit nicht. Ja, es wäre spannend, ob uns da eben vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer aushelfen können, was der Standard Norwegen in diesem Spiel ist. Wir fragen HI, Human Intelligence.
Vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf die Revision. Wir führen ja verschiedene Gespräche, auch mit Behörden und Firmen etc., wie es jetzt da weitergehen könnte. So wie es aussieht, gibt es keinen schnellen Entscheid, ob jetzt an der FIP-Revision festgehalten wird oder nicht. Es dürfte dann, würde man sagen, so im Herbst, Winter einen Entscheid geben, der Bundesrat kommuniziert. Meine Vermutung ist, dass es Anpassungen geben wird, aber es wird wahrscheinlich jetzt nicht auf die Revision verzichtet werden. Und wie dann die Anpassungen aussehen und ob das irgendwie etwas Sinnvolles ergibt und dann irgendwelche... Das heißt, dass dann Geschäftsmodelle wie irgendwie von Threema und Proton weiterhin bestehen können, das ist komplett noch unklar. Wahrscheinlich gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Ich würde mal meinen, dass die Departementsspitze durchaus aufgeschlossen ist gegenüber unseren Argumenten, dem Datenschutzargument, aber auch der Rechtssicherheit für die Wirtschaft oder für den Datenstandort Schweiz, aber natürlich innerhalb vom EJPD natürlich sehr stark dann auch die Meinung vorherrscht, eben dass man da die Zügel fester in die Hand nehmen muss und mehr Überwachungsmöglichkeit haben muss. Und wie dann diese Ausmachung ausgeht, werden wir dann leider erst irgendwie im Herbst, Winter sehen und dann gucken, wie es dann auf juristischer oder auch parlamentarischer Ebene dann weitergeht.
Ich möchte auch noch einen Hinweis machen auf eine Petition von Campax. Der Link ist in den Shownotes. In dem Moment sind es über 12.000 Unterschriften, die genau um das Thema geht, dass eben die Demokratie nicht zum Überwachungsstaat werden soll. Also bitte da auch unterzeichnen, man soll auch von der Seite Druck machen. Weil, wie Gerhard hat es richtig gesagt, für solche Unternehmen ist Rechtssicherheit ein wichtiger Aspekt und so zentrale Aspekte sollte man nicht auf Verordnung einfach so ändern können.
Ja, genau. Also guter Hinweis auf die Petition, die wir da gemeinsam mit Campax lanciert haben. Sie läuft noch ungefähr 2 Wochen, also bis Mitte August. Und wir werden dann, da ich jetzt gerade aktuell werde, machen, wie handeln wir den Übergabetermin aus, dann werden wir die Unterschriften der Bundeskanzlei übergeben und dann auch auf dieser Ebene noch etwas Druck erhöhen.
Und zum Schluss nochmals eine Bitte von mir, redet mit euren Kolleginnen und Kollegen über das Thema. Ich habe nämlich die Kommentare auf Tagi, auf den Artikel vom Tagesanzeiger, den haben wir auch verlinkt, ein bisschen durchgelesen und da haben ein paar, doch 2, 3 gesagt, ja, das Bankgeheimnis der Schweiz ist ja auch gefallen und eigentlich war das auch nicht so schlecht, dass das endlich wegging. Wurde ja eh nur noch von irgendwelchen Staatsverbrechen und ich weiß nicht was genutzt. Da fällt jetzt halt auch dieses Geheimnis, was soll's. Ja, auch nur wenn zweimal das Wort Geheimnis drin vorkommt, sind das trotzdem 2 komplett unterschiedliche Dinge. Der Schutz der Privatsphäre, der Schutz vor Vorratsdatenspeicherung und überall identifiziert werden, ist etwas anders als das Verstecken von Geldern etc. Also es bleibt nach wie vor nötig, dass wir ein bisschen Aufklärungsarbeit machen.
Dann würden wir zum zweiten Thema übergehen. Das ist ein etwas anderes Thema, als dass wir gemeinhin darüber diskutieren. Es geht um zugenagelte Hardware- und Open-Source-Betriebssysteme. Genau, und zwar geht es da darum, dass die Tendenz aktuell besteht, dass Hardware immer stärker zugesperrt und kontrolliert wird und dass das dann negative Auswirkungen insbesondere für Open-Source-Systeme wie Linux dann bedeutet. Zugenagelte Hardware, was ist so grob darunter zu verstehen? Also es geht darum, dass die Hersteller den Zugriff auf die Hardware respektive auf die Dokumentation der Hardware kontrollieren und einschränken. Und dieser Zugriff ist aber wichtig, damit ein Betriebssystem-Kernel die entsprechend darunterliegende Hardware überhaupt nutzen oder richtig nutzen kann. Es gibt 2 Aufhänger, wieso wir das Thema aufgenommen haben und gerne darüber diskutieren möchten. Und zwar hat vor ungefähr einem Monat Google verkündet, dass sie keine sogenannten Device Trees mehr für die Pixel Phones, also für ihre Hardware-Telefone, die sie ja auch entwickeln, mehr ausliefern möchten. Und dann ist die andere Tendenz, die zeitweilig diskutiert wird, aber auch etwas unter dem Radar diskutiert wird, dass auch diese Device Trees auch nach und nach fehlen, insbesondere bei den ARM und RISC-V-Computern. Also das sind so die Alternativen zur herkömmlichen x86-Architektur. Also x86, das ist das, was wir kennen, was so traditionell halt zum Beispiel Windows darauf läuft. Also diese PC-Architektur. Und da gibt es jetzt, oder eigentlich auch schon lange, die Alternativen, eben die ARM-Architektur oder auch RISC-V-Computer. Und da sieht man eben, dass nach und nach diese Device-Trees, die eigentlich notwendig sind, fehlen.
Nun hast du, Kire, 3-mal Device-Trees gesagt. Und so x86, das sagt mir noch was.
Der Gerätebaum, der sagt dir nichts.
Und der Gerätebaum, der sagt mir tatsächlich nichts. Ich überlege, was ist denn ein Device-Tree?
Also ein Device-Tree, das ist eigentlich die Beschreibung der Hardware-Konfiguration und der Schnittstellen, die eben die Hardware aufweist und die ist nötig, diese Beschreibung, damit ein Betriebssystem darauf aufsetzen kann. Und zwar kommt dieser Device Tree oder auch das alternative Modell, ist ACPI, kommt dann zum Tragen im Prinzip, nachdem dass der Computer grundsätzlich mal gestartet ist, also aus dem BIOS gestartet ist und die ganz grundlegenden Hardware-Geräte mal initialisiert hat und dann im Prinzip den Kernel, den innersten Kern des Betriebssystems dann gestartet hat, damit dieser dann eigentlich weiterarbeiten kann und der Kernel, also das Herzstück des Betriebssystems, dann eigentlich die Hardware initialisieren und verwenden kann. Also damit das Betriebssystem am Ende des Tages dann genau weiß und mit der Hardware interagieren kann und die CPU richtig ansprechen kann, die Recheneinheiten richtig ansprechen kann, die Grafikchips richtig ansprechen kann, alle Interfaces und Bussysteme, die eben ein Computer hat. Also das sind unzählige von weiteren Chips und Systemen, die entsprechend verwendet werden müssen, damit ein Gerät nicht nur funktioniert, sondern auch in einer richtigen oder auch in seiner Performance auch wirklich angesprochen werden kann und die Leistung ausspielen kann, die eben in der Hardware drin steckt. Also es ist eigentlich relativ tief verankert, dass die Software mit der Hardware interagieren kann. Also das sind diese Device Trees. Und eben, sie sind entscheidend für den Bootvorgang, also dass das System wirklich starten kann und dann aber eben auch über den Betrieb, dass eben die Hardware richtig angesprochen und verwendet werden kann. Und ohne diese Informationen kann jetzt im Prinzip auch ein Linux-System, ein Open-Source-System, die Leistung einer Hardware nicht anzapfen und entsprechend funktionieren. Und nun ist es so, dass Google sehr lange als sehr freundlich gegenüber so Open-Source-Betriebssystemen, sogenannten auch Custom-ROMs, aufgetreten ist. Also Custom-ROMs, das sind eigentlich Android-Systeme, die einfach das grundlegende System verwenden, ohne alle diese Google-Services drumherum, also dann auch sehr privatsphärefreundliche Systeme. Es gibt ein paar gute Beispiele. Lineage OS ist eins, also Graphene OS ist eins, oder auch /E/ ist ein solches Betriebssystem, das eben eigentlich auf diesen von Google veröffentlichten Android aufsetzt und dann eben auch den Device-Tree verwendet, den Google zusammen mit den Pixel-Phones veröffentlicht, um dann entsprechend ein eigenes Betriebssystem dann aufsetzen kann, eben ein sogenanntes Custom ROM, das dann diese datenschutzfreundliche Alternative zu einem klassischen Samsung oder eben Google-Gerät ist.
Also habe ich das richtig verstanden? Also das Pixel-Phone wird ja von Google hergestellt. Ja. Aber mit diesen Custom-ROMs kann man auch eigentlich alles Google-artige, das darauf ist, wieder runterschmeißen und mit einem eigenen, eben speziellen OS drauf betreiben, sodass eigentlich Google gar nichts mehr davon weiß, dass das ein Google-Phone ist oder mit Google kommuniziert.
Genau, also eigentlich ja unter dem Android ist ja ein Linux-System. Ja. Also es ist ja eigentlich auch ein Open-Source-System, das aus der Community genommen wird und Google baut daraus ein Android. Und dieses System, also das Grundsystem, wird dann wiederum veröffentlicht. Das nennt sich Android Open Source Project. Und das kann verwendet werden. Aber jetzt ist da wie noch entscheidend, dass ich eben nicht nur dieses Android Open Source Project habe, dass das eigentlich das Android oder das Betriebssystem darstellt, sondern dass ich eben auch noch den Device Tree zur Hardware habe. Und das heißt, ich kann eigentlich mit dem, und das gibt auch Distributionen, also zum Beispiel eben das Graphene ist ein sehr prominentes Beispiel, wo eben dann Pixel Hardware nimmt und dieses Android Open Source Project nimmt und diese Device Trees nimmt und dann eigentlich, wenn man so will, ein entgoogeltes Android zur Verfügung stellt. Also das ist eigentlich die ursprüngliche Basis vom Linux, angereichert mit dem, was Google entwickelt hat, um das Android draus zu machen und dann aber auch die Erweiterungen, die Google dann gemacht hat, aber dann weglässt, all diese Anbindungen an den Google Play Store etc. dann eben weglässt und so ein entgoogeltes Android hat, das dann sehr datenschutzfreundlich daherkommt.
Man stelle sich vor, dass bei Apple, das du vorher gerade erwähnt hast, die haben gerade den gegenteiligen Ansatz, die wollen ein klar definiertes, vertikal integriertes Betriebssystem haben, das in Perfektion funktioniert, aber wollen niemand, der ihnen reinredet. Ja. Und Google hat jetzt, so wichtig für schon lange, den anderen Ansatz gefahren, geht jetzt aber einen Schritt in die Richtung, das genau. Ein bisschen vertikal zu integrieren.
Sie müssen natürlich auf die eine Seite auch, weil natürlich das Linux-System, das darunter liegt, ja der GPL unterliegt, also eine Copyleft-Lizenz. Das heißt eigentlich auch Veränderungen müssen wieder freigelegt, also wieder veröffentlicht werden. Also das heißt, das Android Open Source Project, das purzelt da dann aus dieser Lizenzbedingung heraus. Aber was sie jetzt eben gemacht haben, ist, dass sie entschieden haben, dass sie diese Device-Trees nicht mehr zur Verfügung stellen. Also das heißt, die Anpassung oder die Information, wie die Hardware zu verwenden ist, jetzt spezifisch für diese Pixel-Phones.
Sie können aber Dritte, also sie schließen quasi aus, diese gesamten Open-Source-Entwickler schließen sie aus, weil du auf die Hardware keinen Zugriff mehr hast und die nicht performancemäßig so ausspielen kannst, dass du ein Betriebssystem haben kannst, was dann mit dem Geräte
sauber
mit den Geräten kann. So.
Mhm. Also das ist grundsätzlich so, man kann das natürlich auch reverse engineeren. Es gibt diese Device Trees auch noch für die älteren Versionen von Android. Also es ist immer auch eigentlich Hardware, aber dann auch Betriebssystem und Betriebssystem versionsspezifisch so ein Device Tree. Aber man kann das natürlich schon auch, aber es ist aufwendig, natürlich eben reverse engineeren, was hört jetzt da irgendwie wo, damit ich dann eben meine Software entsprechend stricken kann. Und das war eben auch ein großer Vorteil. Also darum hat zum Beispiel auch Graphene OS das gab es nur für diese Pixel-Phones. Und das war genau der Grund, weil da eben einerseits das Android Open Source Project eben darauf läuft und das immer mit den neuesten und unmittelbar mit allen Security-Patches von Google versorgt worden ist und sich dann das eben zusammen mit dem Device-Tree eben schön auf diese Hardware integrieren lässt. Also sie haben dann eben ein privatsphärefreundliches, aber auch sehr aktuelles, sehr sicheres und eben sehr nahe am Standard von Google, was die Sicherheit betrifft, konnten sie das Betriebssystem so entwickeln. Und dieser Vorteil von der Geschwindigkeit und von der Zuverlässigkeit, das fällt jetzt weg, wenn da eben alle hardware-nahen Komponenten eigentlich nachentwickelt werden muss und dass natürlich dann viele Ressourcen und viel Zeit verwendet werden muss.
Jetzt, ich glaube, die wenigsten Hörer haben schon von Lineage OS, Graphene OS etc. gehört. Etwas, das ein paar vielleicht gehört haben, sind diese Fairphones. Mhm. Das sind ja auch Android-Handys, vor allem die modular aufgebaut sind, Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Ersetzbarkeit. Das ist eine komplett andere Thematik, oder gibt es da Überschneidungen?
Genau das ist genau das.
Auch dort genau. Ist der Device-Tree von Entscheid, die haben den öffentlich.
Ja, also, genau. Also was natürlich da ist, also das ist, du hast natürlich dann auch für die Fairphones ein Custom ROM. Ja. Also das ist auch eine Ableitung von diesem Android Open Source Project. Aber natürlich jetzt im Unterschied zu diesen Pixel-Phones hast du da natürlich den Device-Tree, der ist offengelegt. Für das Fairphone. Also du kannst darum gibt es auch fürs Fairphone die verschiedensten Custom ROMs, die du einfach installieren kannst. Also ich habe auch schon seit vielen Jahren Fairphones im Einsatz und habe da ursprünglich mal Lineage OS verwendet und jetzt aktuell ist es /E/. Und das wird auch weiterhin funktionieren, weil diese Device Trees auch da ist. Aber was diese Systeme jetzt im Unterschied zu Graphene auf Basis des Pixels nicht haben, sie hinken in der Entwicklung etwas hinten nach, weil sie halt die ganzen Entwicklungen vom Custom ROM eigentlich nachvollziehen müssen und eben eigentlich nicht mehr so schön auf dieses ursprüngliche Android Open Source Project aufsetzen können und das relativ schnell auf diese Pixel-Hardware ausspielen können.
Also das Pixel-Phone ist immer in dem Sinne die allerneueste Implementierung genau. Von Google und alle anderen Herstellern, sei das jetzt Motorola, Samsung oder was auch immer, oder eben Fairphone sind die einen Schritt hinterher.
Genau.
Aber die anderen Hersteller, also eben sagen wir jetzt Samsung, Motorola und Co., die veröffentlichen Device Trees auch nicht.
Ist teils. Es gibt welche, die haben die Device Trees, gibt andere, die haben es nicht. Und dann gibt es welche, da gibt es irgendwie Projekte, die dann das versuchen zu reverse-engineeren etc. Also sie sind da ganz unterschiedliche Stände und das kann sich aber auch über die Jahre auch etwas verändern. Also ja, das ist ein etwas uneinheitliches Bild, sagen wir so. Okay. Genau, das ist genau auch der Punkt oder die Erklärung auch von Google, wieso das jetzt sie sich so entschieden haben, weil bis anhin galt eben, und du hast es angesprochen vorher, Jörg, war eben eigentlich dieses Open Source Project auf den Pixel-Geräten, das ist eigentlich die Referenzplattform für Entwickler. Also das war eigentlich das, was man verwenden konnte und eben eigentlich die neuesten Versionen und Features und Unterstützungen etc. nachvollziehen kann und da dann entsprechende eigene Distributionen bauen konnte. Und neu möchte Google von dem wegkommen und sie pushen jetzt ein virtuelles Android-Gerät, das nennt sich Cuttlefish, das als Referenz benutzt werden soll. Und daneben gibt es auch noch generische System-Images, die man auf fast beliebige Android-Geräte installieren kann, um eben auch diese Tests und Entwicklungen machen zu können. So ganz klar ist es aber tatsächlich nicht, was die Absicht ist, ob es noch etwas mehr dahinter gibt. Die spezifische Konsequenz ist jetzt aber natürlich tatsächlich, dass eigentlich dieses Vorzeigemodell mit den Pixelgeräten für freie Software, dass das jetzt entsprechend ins Wanken geraten ist und dass es deutlich mehr Aufwand braucht, um alternative Betriebssysteme entwickeln zu können. Und eben insbesondere eigentlich die Geschwindigkeit und die Qualität dann für die Anpassungen entsprechend darunter leidend, wenn es eben diese Unterstützung von Google, also des Herstellers, eigentlich nicht mehr gibt. Und eben insbesondere für Graphene ist dieser Entscheid von einer größeren Bedeutung. Wie es das jetzt da weitergeht, habe ich die Debatte jetzt auch nicht im Detail weiterverfolgt, aber das wird sich dann wahrscheinlich jetzt auch noch in nächster Zukunft dann zeigen, wie es da weitergeht. Ja, vielleicht Frage in die Runde. Wird Android eher zu einer geschlossenen Plattform oder ist das die Begründung nachvollziehbar?
Also ich bin ja Apple-User, insofern ist mir doch egal, was Google da macht. Naja, also ist ja sicherlich eine unternehmerische Entscheidung, ne? So, Google hat halt natürlich mit der Variante, also mit diesem Open Source Ansatz natürlich geschafft, ihr Produkt auf den Markt zu bekommen und auch weit zu verbreiten. Also ich weiß jetzt nicht, ob diese Device Trees, ob die geschützt sind, ob es da irgendeinen Patentschutz oder Urheberrechtsschutz oder wie auch immer gibt oder so, dass man den dann halt anderweitig verwerten kann oder vermarkten möchte.
Ja, jetzt nicht unbedingt, aber es ist natürlich schon, also die Begründung ist schon auch Schutz von geistigem Eigentum, ja.
Weil sie würden zum Hardwareanbieter, sie würden neben der Software, wenn sie den schützen würden, natürlich dann zum Hardwareanbieter werden, ne? Weil sie den Zugriff auf die Hardware haben und damit steuern können, welche Betriebssysteme letztendlich drauf laufen und welche performancemäßig gut laufen. Also die haben ja ein paar Probleme im Softwarebereich, wie wir schon ein paar Mal diskutiert haben.
Also ich glaube nicht, dass dieser Entscheid in sich das Große ist, aber es ist wahrscheinlich einer vieler kleineren Entscheide, die Google in ihrer Philosophie ein bisschen beeinflussen. Also als sie angefangen haben, war Google der Kleine, der gegen das große Microsoft und Apple gekämpft hat, vor allem auch in der Suchmaschine komplett neue Standards gesetzt hat. Im Bereich Suchmaschinen und Datenkrake haben sie unterdessen einen komplett anderen Ruf, dass sie alles dominieren, insbesondere den Werbemarkt. Und ich sage jetzt mal, klar, das sehen die meisten Endanwender nicht, aber so eben in dieser Open-Source-Entwicklungs-Community, insbesondere für Mobilgeräte, ist man natürlich schon darauf angewiesen, dass dieses Android nicht nur das Open-Source-Projekt, sondern auch eben die Hardware-Anbindung relativ effizient und zeitnah erfolgt, weil sonst ist man wirklich definitiv nur für Nerds interessant, die bereit sind, mit einer leicht veralteten Hardware ihre unbequemen Betriebssysteme zu fahren, die niemand anders sonst kennt. Also dieser Entscheid für sich stört mich nicht, aber in der Summe der Tod der 1000 Nadelstiche heißt es teilweise. Ich weiß nicht, ob das in diese Kategorie hineingehört.
Ja, und auf der anderen Seite kostet es eigentlich Google nichts, wenn sie auch diesen Device eigentlich weiterhin veröffentlicht.
Das ist nicht ihr Geschäftsmodell.
Und es ist jetzt auch nicht so genau, dass jetzt das irgendwie da etwas untergraben würde. Und auf der anderen Seite ist ja schon so, das ist vielleicht nicht im Google-spezifischen Fall jetzt so, aber generell, wenn du ja Hardware herstellst, möchtest du, dass die Hardware ja möglichst oft verwendet wird. Und wenn du eine möglichst breite Softwareunterstützung hast oder viele Betriebssysteme, die da laufen, viele Anwendungen, viele Leute irgendwie dann auch glücklich werden entsprechend mit der Hardware, hast du ja auch einen größeren Markt und kannst das auch entsprechend dann mehr Stückzahlen verkaufen.
Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich ein bisschen Management-Entscheid. Also Apple hat den ganz klar gefällt, sie wollen die Kontrolle über das System, bieten dafür den absoluten Top-Service oder zumindest behaupten sie das, die perfekte Integration und. Und wenn du mit Open Source arbeitest, dann hast du zwar eine riesen Community, die dich irgendwie noch unterstützt oder gern hat oder auch tatsächlich hilft, aber das Thema Kontrolle ist dann natürlich wesentlich schwieriger. Und ich kann mir vorstellen, dass in Google Management ein paar gesagt haben, hey, hier können wir ein bisschen Kontrolle über dieses Ökosystem gewinnen, das lohnt sich, das ist kein Risiko, aber ja, ich glaube, das sind wirklich Philosophieunterschiede, die man bei Google auch in anderen Bereichen sieht.
Ja, es ist eigentlich noch spannend und da können wir jetzt auch noch etwas so in den zweiten Aspekt überblenden, dass gerade ja jetzt, wenn wir auch von Apple sprechen, die haben ja auch diesen Schwenk gemacht von der x86-Architektur auf diese M-Chips und haben ja da auch einen sehr guten, sehr schönen Performance-Vorteil herausgeholt, auch sehr energiesparende Plattformen entworfen. Das sind ARM-Geräte oder ARM-Chips, die da entsprechend zum Einsatz kommen. Und jetzt im letzten Jahr hat ja auch Windows begonnen, diese Windows on ARM-Plattform in eine ähnliche Stoßrichtung zu gehen. Und da waren dann auch viele Leute der Ansicht, wenn jetzt auch auf der Windows-Schiene ein entsprechender Shift stattfindet, dass dann auch die Linux-Community eigentlich auf diesen Qualcomm-Chips aufsetzen kann, also diese Konkurrenz dann eigentlich zu den neueren Apple-Chips aufsetzen können und wir dann auch für die Open-Source-Betriebssysteme eigentlich ähnliche, schnelle und also performante und auch stromsparende Geräte bekommen würden. Aber da sehen wir jetzt eben eigentlich diese Tendenz auch, dass es eben eigentlich keine Device-Trees für diese Qualcomm-Chips gibt, also die eben auf diesen alternativen Windows-Plattform läuft und entsprechend dürfte es da auch keine vernünftigen Linux-Systeme geben oder wenn dann auch nur sehr spezifisch auf spezifische Hardware-Produkte und eben nicht in einer Breite, wie wir das sonst jetzt in der x86er-Architekturen eben kennen, dass man praktisch auf mehr oder weniger auf allen Geräten irgendwie Linux zum Laufen kriegt.
Also das ist natürlich die Problematik. Open Source im Softwarebereich ist wesentlich einfacher umzusetzen und Leute zu finden, die sich dafür engagieren, ehrenamtlich oder wie auch immer. Hingegen Open Hardware ist halt das Investitionsvolumen, du brauchst Produktionsstätten etc. Ist das natürlich viel schwieriger, das auf ein Open-Source-Modell am Laufen zu halten. Also ja, bei Arduino und eben Raspberry Pi und so geht das ein bisschen, aber nur schon ein Open-Source-Laptop-Hardware, gibt es da einen vollständigen?
Nö, also das ist genau eigentlich der interessante nächste Punkt, weil grundsätzlich, und da habe ich ja vorhin auch schon das Stichwort gesagt von diesen RISC-V-Prozessoren, der Befehlssätzen, genau, dass das eigentlich tatsächlich auch nur der innere Kern tatsächlich eine CPU ist und eine CPU mittlerweile viel komplexer ist mit allen Schnittstellen und Bussen und Memory Controllers etc., die da irgendwie verwendet sind und das RISC-V, das ist Open Source, also dieser Befehlssatz ist offen, das kann man verwenden, da kann man eigene Hardware bauen. Aber es braucht da viel, viel mehr rundherum, bis man dann wirklich eine CPU hat. Und dann, bis man einen ganzen Computer hat, ist dann das noch eine weitere Entwicklungsstufe, die das sehr aufwendig ist, um das tatsächlich in komplett offen herzustellen oder nachzuvollziehen. Aber ja, in diese Richtung müsste es eigentlich gehen, wenn man so die reine Lehre sich angucken würde oder auf der anderen Seite aber natürlich, und da sind wir dann vielleicht an dem Punkt, was jetzt so mögliche Lösungen wären, dass man da halt eben irgendwie entsprechend Druck gegenüber den Herstellern aufbaut, vielleicht auch regulatorisch, um zu sagen, dass diese Beschreibungen, diese Device Trees oder auch ACPI-Tabellen, die eben die Nutzung der Hardware möglich machen, dass die zur Verfügung gestellt werden.
Also da ist in den Notes noch ein schönes Schlusszitat oder Zitat. Die Zukunft der digitalen Freiheit entscheidet sich auch an der Offenheit unserer Hardware. Weil ohne Hardware ist die Software einfach Buchstaben, mehr nichts.
Das ist genau so, ja.
Kommen wir von der Hardware weg noch eigentlich auch zur Hardware im ursprünglichen Sinne, nämlich zu dem Tätigkeitsbericht des eidgenössischen Datenschutzbeauftragten, den ihr, und jetzt schon mal vormerken für den nächsten Quiz, den wir beim Winterkongress haben, tatsächlich als Hardware auch bestellen könnt, und zwar unter der Artikelnummer 410.032.d könnt ihr diesen beim Bundesamt für Bauten und Logistik als Hardware bestellen. Alle anderen können bei uns in den Shownotes schauen und können sich den dort online anschauen.
Beim Bundesamt für Bauten und Logistik. Ist es jetzt mehr im Bereich Bauten angesiedelt oder mehr im Bereich Logistik?
Die sind offenbar diejenigen, die die Druckerzeugnisse der Verwaltung oder Bundesverwaltung, du kannst da auch diverse andere Objekte dir bestellen und dann können wir die nächste Mal hier besprechen, lieber
Jörg. Das ist der Druckerraum des Bundes, okay.
Genau, also irgendjemand muss ja offenbar, also druckt der Datenschutzbeauftragte nicht selber aus, sondern da gibt es dieses Bundesamt, auch das eine Frage für das nächste Quiz. Kurz zum Datenschutzbericht, ich habe mir den mal angeschaut. Der hat in der digitalen Fassung 8,99 Megabyte. Und ist der 32. Bericht, den der EDIRP hier veröffentlicht hat. Und neben dem Bericht über den Datenschutz gibt es dann auch noch einen Teil über den Öffentlichkeitsbericht, weil er auch für die Öffentlichkeit oder Öffentlichkeitsgesetz zuständig ist. Etwas zur Statistik. 55% der Arbeit des EDIRP oder seiner Behörde fielen auf Beratung zum Datenschutz, 20% auf Aufsichtstätigkeiten, 15% auf Information und 10% auf Gesetzgebungstätigkeiten. Es gab 363 Meldungen wegen Datensicherheitsverletzungen, davon 26 Freiwillige. 1053 Anzeigen, davon 1023 gegen private und 30 gegen Bundesbehörden. 788 davon wurden behandelt und 90% mit einer sogenannten niedrigschwelligen Intervention bearbeitet, also freiwillig befolgt, sodass da keine weiteren Maßnahmen folgten. Interessanterweise, zwei Verfahren sind beim Bundesverwaltungsgericht hängig. Eins betrifft ein privates Anliegen oder privates Unternehmen und das andere eine Bundesbehörde. Da warten wir mal auf die Entscheidung. Ansonsten die Themen jetzt ein bisschen vielleicht auch erwartbar, die dort angesprochen werden. Projekt CEBA der Bundeskanzlei und dem Einsatz von Microsoft Office 365. Ihr erinnert euch, dass wir beim letzten Mal in den Rückmeldungen hatte ich schon zitiert, wo der EDIRP halt mit auf den Weg gibt zu MS365 dort in der Bundeskanzlei. Eine wichtige Maßnahme zur Risikominimierung des Projekts CEBA ist die Kennzeichnung von Dokumenten mit sensiblen Personendaten, die weiterhin in den Rechenzentren der Bundesverwaltung bearbeitet werden sollen. Hierzu muss das Bundespersonal entsprechend geschult werden, kann man gar nicht oft genug sagen. Schulung ist alles beim Thema Datenschutz. Ansonsten ging es um unlautere Praktiken bei der Unterschriftensammlung, E-Voting wurde beaufsichtigt. Der EDIRP hat beim EID mitgewirkt und es gibt auch einen Abschnitt über die Praxis des EDIRP bezüglich der Rechte der Betroffenen. Zum Beispiel zum Löschrecht stellt der EDIRP fest, dass den Gesuchen bei den privaten Bearbeitern wie auch der Bundesverwaltung entsprochen wird. Schwierigkeiten bereitet weniger der Wille zur Löschung als die technischen Umstände, schreibt er in seinem Bericht. Also der Mensch ist willig, aber die Technik
ist schwach.
Ist schwach, genau. X-Plane taucht auf. Natürlich hatten wir ja auch im Podcast Digitech Galaxus und Ricardo sind ebenfalls im Bericht zu finden, hatten wir ja auch. Und dann ist erwähnt ein Verfahren des Vereins Bürgerforum Schweiz, wo ein Fragebogen erhoben wurde oder im Fragebogen Personendaten erhoben wurden, mit dem festgestellt werden sollte, ob die Glaubensansichten des Vereins geteilt werden. Der Verein verweigerte sich hier, dem Löschungsgesuchen von Betroffenen nachzukommen und da sieht der EDIRP einen Verstoß gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Also auch sowas findet sich da drin. Ansonsten SBB hat einen Absatz erhalten, Überwachungssystem am Arbeitsplatz. Soweit war das jetzt alles erwartbar oder hat euch das überrascht, wenn ich das hier so monologartig referiere?
Nein, das war zu erwarten. Es sind auch Themen, die wir in diesem Jahr als Podcast angesprochen haben. Ja, das war jetzt nicht irgendwie ein etwas komplett anderes. Kire nickt.
Kires Begeisterung hält sich auch in Grenzen, insofern das richtige Thema offenbar ausgewählt, führt zu viel Begeisterung, um die Begeisterung zu steigern für euch. Wenn ihr den EDIRP mit dem EDAP in Kontakt kommen wollt und euch mit Datenschutz befassen wollt, dann laden wir euch ganz herzlich ein. Am 28. November ist der EDAP nämlich bei unserem Datenschutzfestival von der Digitalen Gesellschaft, der, ich möchte etwa sagen, doch der Stargast und wird da sicherlich auch Rede und Antwort stehen. Da der erste Teil vom EDAP offenbar für euch etwas zu langweilig war, habe ich natürlich, gut wie ich bin, vorbereitet, auch nochmal einen Blick in den Züricher Datenschutzbericht genommen, und zwar von der Datenschutzbeauftragten Dr. Blonsky. Das heißt nicht
Züricher, Zürcher.
Zürcher, so rum, oder?
Zürcher, ohne
Zürich. Aus dem, andersrum, der Datenschutzbeauftragten aus dem Kanton Zürich, Dr. Blonsky, so rum. Die hat eine wirklich, muss ich jetzt mal sagen, eine wirklich schöne Webseite zu ihrem Datenschutzbericht gestaltet, hat da bunte Kacheln und hat in diese bunten Kacheln dann die verschiedenen Themen gelegt. Dort gab es 74 Kontrollen im Jahr mit dem Schwerpunkt Selbstdeklaration bei Gemeinden und Schwerpunkt Schulen und Kirchen. 93% der Mängel sollen behoben worden sein. Es gab 850 Beratungen der Verwaltung, um Digitalisierungsziele zu erreichen, und sie hat an 45 Aus- und Weiterbildungen auf Gemeindeebene teilgenommen, eine Verdopplung im Vergleich zum Jahre 2023, und ansonsten 27 Meldungen von kantonalen Verwaltungen bei Datenschutzvorfällen, 28 von Spitälern, 13 von Gemeinden, insgesamt relativ wenig. Und wir kommen zu einer Frage an euch. Sie veröffentlicht auch die Zugriffszahlen auf ihrer Webseite. Was glaubt ihr, wie viele Zugriffe hat die Datenschutzbeauftragte des Kantons Zürich auf ihrer Webseite im Jahr?
Nur die natürlichen Personen oder auch die künstlichen Intelligenzen?
Ja, Suchmaschinenroboter.
Ja, sie gibt es tatsächlich als Webseitenbesucher an. Dann, ja, die, was schätzt ihr so eine Zahl? Wie viel?
1,2 Millionen.
Was, pro Jahr?
Ja.
Nein, nie.
Ich gehe mal hoch rein.
Ja, wirklich.
Also, kannst du mich.
Das sind Visits.
Erneut die Zugriffe auf die Webseite. So, also ja. Sie hat es jetzt nicht auf, naja, gehen wir mal von natürlichen Personen aus und nicht vom
Pots. Du musst jetzt nur noch sagen 1,3 oder 1,1.
50.000.
Damit ist Kire näher dran, deutlich näher dran. 88.360 Zugriffe auf die Webseite. Ich habe jetzt gar keine Vorstellung, ob das jetzt viel oder wenig ist. Also runtergebrochen sind 7.300 im Monat, und ich habe es weitergerechnet, sind 240 am Tag. Eigentlich nicht so schlecht bei so einem langweiligen Thema, wo ich euch nicht aus der Reserve locken kann, oder?
Ja.
Also so. Auf jeden Fall die Webseite von der Datenschutzbeauftragten aus Zürich wird besucht. Welche Themen gab es? Natürlich gab es im Thema auch da wieder rechtliche Perspektiven von E-Mail-Server Exchange Online und Verschlüsselung und damit dem Zugriff oder etwaigen Zugriff von US-Behörden auf die Inhalte der E-Mails, was nicht verhindert wurde, und zwar beim digitalen Arbeitsplatz im Amt für Informatik, dort bei der Nutzung von M365. Die Härtung der Geräte und Dienste des digitalen Arbeitsplatzes sei ungenügend, zum Beispiel nur 8 statt 12 Zeichen lange Passwörter, und Aufbewahrung von und Löschung von Telemetriedaten sei nicht geregelt. Dann hat sie einen Fall geschildert, wo Mitarbeitenden einer Zürcher Behörde aus Neugier auch Prominente oder Verwandte im Schengener Informationssystem abgefragt haben. Auch das ein Datenschutzvorfall. Patientenliste wurde in der Klinik gefilmt und auf TikTok veröffentlicht. Fehlversand von Daten, zum Beispiel an falsche Empfänger. Und sie hat auch eine Vorabkontrolle des Einsatzes eines lokalen Large Language Models in einer Gemeinde vorgenommen. Und natürlich, last but not least, wie sollte es anders sein, auch aus Zürich eine kritische Stimme zum US Cloud Act oder den US Cloud Diensten. Da sagt die Datenschutzbeauftragte, eine Auslagerung der Bearbeitung von besonderen Personendaten an US-Unternehmen ist deshalb nach wie vor nur möglich, wenn mittels umfassender Verschlüsselung Zugriffe von US-Behörden bzw. die Offenbarung von durch eine besondere Geheimnispflicht geschützte Informationen an Dritte verunmöglicht werden. Diese Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob es sich dabei um nach Swiss-US Data Privacy Framework zertifizierte Unternehmen handelt oder nicht. Also auch hier die Datenschutzbehörde natürlich eher Kritiker erwartungsgemäß des Einsatzes von MS-365 mit den entsprechenden Möglichkeiten des US-Zugriffs. Das ist sicherlich auch ein Thema, was uns beschäftigen wird. Auch hier die Frage an euch, hat euch irgendwas überrascht oder irgendwas Erwartbares oder
Also jetzt die Verstöße, die du jetzt so exemplarisch erklärt hast, das war mehr so Unwissenheit, Naivität, Fahrlässigkeit, aber nicht irgendwie Bösartigkeit, krimineller Wille dahinter. Habe ich das so richtig verstanden? Da wäre wieder das Thema Schulung im Vordergrund.
Wir gehen, also müsste ich jetzt nachschauen, aber bei den digitalen Arbeitsplätzen im Amt für Informatik, da würde man jetzt sicherlich nicht kriminelle, also vorsätzliche Missachtung von der Nutzung erwarten.
Ja, aber jetzt die Patientenliste, die in einem TikTok aufgetaucht ist, das war wahrscheinlich, wenn einfach jemand die Kamera geschaut hat, sich nicht überlegt, was ist im Hintergrund oder was er macht er genau.
Genau, der hat offenbar in einem Spital gefilmt. Oder in der Klinik hatte er gefilmt und da lagen wohl, warum auch immer, Patientenakten, Patientendaten mit aus oder waren irgendwie erkennbar. Und der hat, na, wie man es heutzutage macht, schnell ein Filmchen gemacht, bei TikTok hochgeladen und dann sind offenbar diese Daten da bekannt geworden als oder veröffentlicht worden. Und als es dann bekannt wurde, hat die Klinik da relativ schnell reagiert, das Video auch gelöscht. Ja. So, aber jetzt keine, also gab jetzt keine Indikation, dass da jetzt bewusstes Fehlverhalten, so um jetzt irgendwie jemanden zu schädigen, war. Ansonsten für mich also so ein bisschen erwartbar, man möchte nicht sagen.
Also, was ich positiv finde, ist, dass wirklich sehr viel Interaktion mit den Gemeinden stattfindet, dass jetzt die Gemeinden sich immer dessen mehr bewusst werden, was der digitale Arbeitsplatz in aller Konsequenz bedeutet, eben mit auch Online-Meetings, mit dieser M365-Verknüpfung, was das Potenzial ist, aber auch die Gefahren. Auch bei uns in der Stadtpfarr ging jetzt letztlich wieder ein Mail rum, um ein bisschen besser erklären, wie man ein Phishing-Mail erkennen kann, was so Indikatoren sind etc. Also ich finde es eigentlich eine gute Themenauswahl und die Gemeinden sind immer mehr sich bewusst, dass das ein Thema ist, das in die Schulung reingehört. Also Medienkompetenz muss auch in der Lehrlingsausbildung oder in der Einführung von Mitarbeitern ein ganz klar zentrales Thema sein. Speziell für die, die am Computer arbeiten. Ich sage jetzt jemand, der im Bau, im Unterhalt die Straßentour macht, ist ein bisschen weniger gefährdet, aber ein Verwaltungsangestellter, die eigentlich 8 Stunden am Tag am Computer arbeitet, ist natürlich das Gefahrenpotenzial entsprechend größer.
Ja, für mich jetzt auch alles ziemlich erwartbar, was in den beiden Berichten drin steht, was du jetzt auch berichtet hast, Sven. Ich bin bei diesen Berichten immer etwas hin und her gerissen. Mittlerweile hat jede 3-Nasen-Behörde irgendwie einen Tätigkeitsbericht und druckt da irgendwie auf Hochglanz, was es alles Tolles gemacht hat. Auf der anderen Seite gibt es doch immer wieder interessante Dinge, die man darauf stoßen kann, auf Themen, die man vielleicht eben nicht auf dem Radar hatte und tatsächlich eine Behörde eben damit sich beschäftigt hat. Und ja, von dem her gehört das natürlich mitunter auch zur Transparenz halt tatsächlich dazu, dass man entsprechende Berichte schreibt und da über die Tätigkeit berichtet.
Also aus meiner politischen Tätigkeit kann ich natürlich unzählige diese Berichte. Man merkt dann sehr schnell, welche Berichte sind auf lang getrimmt und schöne Bilder und so als Präsentation. Da muss ich ehrlich sagen, das ist zu viel investierte Arbeit für eine zu kleine Leserschaft. Und was ich eigentlich unterdessen am liebsten haben, ist, wenn eine Behörde, ich sag mal, von mir aus auch noch in gedruckter Form, eine 4- oder 8-seitige Zusammenfassung hat mit den Schwerpunktthemen. Was hat sich im Vergleich zum Vorjahr verändert? Das ist für mich jeweils die wichtigste Information. Was hat sich geändert? Und dann auf die Online-Dokumentation verweist, wo dann wesentlich mehr steht. Das sind eigentlich mir jeweils die liebsten Berichte gewesen, die ich lesen durften, musste, sollte.
Und die Berichte geben uns ja die Möglichkeit, darüber auch hier im Podcast zu berichten und uns auszutauschen. Und was jetzt in diesem Bericht nicht drin stand, die waren jetzt halt so, für mich fehlte so ein bisschen irgend so ein Thema, was dann irgendwie hängen bleibt oder wo man dann irgendwie sagt, okay, daran erinnert man sich dann und hat dann irgendwie so einen Aufhänger. Ich erzähle euch eins aus Berlin in einem Datenschutzbericht. Da wurde ein Hotel neu, das ist jetzt schon ein paar Tage her, ein Hotel neu gebaut und zwar gegenüber vom Zoo. Also du konntest in den Zoo, in den Tierpark dort entsprechend reinschauen aus diesem Hotel und das Lustige war, du konntest halt, wenn du auf Klo gesessen hast, konntest du halt den Affen da unten zugucken, wie die da unten rumgeturnt sind. Also war natürlich für das Hotel ein schönes Jimmix, sitzt auf Klo, stellt man sich ja vor und guckst du unten den Affen oder den Tieren zu, die da unten rumrennen. Was die Architekten aber nicht bedacht hatten, ist, dass die Menschen, die unten dort langgelaufen sind, natürlich von unten auch nach oben schauen konnten und quasi dann den Hotelgästen Ja, das wird hängen bleiben, ist wahrscheinlich, den Hotelgästen natürlich zuschauen konnten, wie die auf Klo saßen. Insofern, das gab es dann eine Beschwerde offenbar und dieses Thema tauchte dann in dem Datenschutzbericht auf, blieb jedenfalls hängen. Erinnere ich mich heute noch dran. Insofern ist so ein Thema hier nicht.
Machen wir noch weitere Kurznachrichten und Fundstücke. Ich würde gleich loslegen. Und zwar ein Artikel, der auf Heise erschienen ist, heise.de. Und zwar geht es da um den UNO-Weltgipfel für die Informationsgesellschaft, WESIS, den es jetzt nun seit 20 Jahren gibt und da beleuchtet, wie viel Multistakeholder das jetzt da tatsächlich drin ist. Weil das hat man sich ja da auf die Fahne geschrieben, dass da eben alle beteiligt werden sollen, was im weiteren Sinne mit Internet Governance dazu hat. Und der Artikel verweist dann auch noch auf die Position der Schweiz, die das Ganze gerne etwas breiter gefasst haben möchte.
In meiner Kurznachricht geht es nicht ums Klo, aber um etwas Ähnliches. Ihr kennt ja die Google Autos, für die Google Maps überall durch die Welt hindurchfahren und die Kamera ein bisschen erhöht haben. Und manchmal filmen sie halt auch auf ein Privatgrundstück. Und in Argentinien konnte jetzt jemand erfolgreich Google verklagen, weil er hat ein Sonnenbad genommen in seinem privaten Garten. Und zwar ohne jegliche Kleidung. Und die Bilder waren auch kurzzeitig oder zeitweise auf Google Maps verfügbar. Er hat jetzt auch das eine kleine Nebeneinnahmequelle erhalten, auf die er sicherlich gerne verzichtet hätte.
Und ich werde zum Abschluss der Kurznachrichten noch mal seriös. Und zwar das Weiße Haus oder Amerika oder Donald Trump, wer auch immer, hat die neue KI-Strategie vorgestellt, die dann so bezeichnet wird. Es ist der wahr gewordene Traum des Silicon Valley. Ihr findet diesen in den Shownotes und die Headline auf diesem Bericht ist Winning the AI Race, America's AI Action Plan.
Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir freuen uns über Rückmeldungen, danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.